meine, der Hirscher Award ist ja auch wert. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Wir, ganz Österreich und die Trainer sind natürlich davon ausgegangen, dass der Marcel jeden seiner Läufe gewinnt.
Der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, das berührt schon.
Der Felix hat aus seinen Möglichkeiten so ziemlich das Maximum rausgeholt. Da bin ich mir ganz sicher.
Wenn da der Ferdl nicht da gewesen wäre, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen.
Nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, die ich als außergewöhnlich bezeichnen würde.
Aber es ist natürlich auch so, eine WM daheim löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus.
Hier schon Neureuther war schon wirklich gewaltig.
Das Einzige war, halten die zwei den mentalen Druck stand. Ja.
Wenn da einer weniger damit umgehen hat können, war das sicher eine schwierige Situation, weil so extrem war es, glaube ich, noch nie.
Das größte Skirennen aller Zeiten wollen wir feiern in dieser kleinen, aber feinen Reihe bei Sportradio 360. Und dazu gehören natürlich auch große Protagonisten dazu. Und Marcel Hirscher und Felix Neureuther waren aus unterschiedlichen Gründen die Größten ihrer Zeit. Und dass sie gegeneinander gefahren sind an diesem Sonntag, natürlich war es ein Sonntag bei der Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming, wo der Slalom ausgetragen wurde, das hat das Ganze noch auf eine Spitze getrieben. Und diesem Event wollen wir uns auch heute widmen in der zweiten Folge von Showdown von Sportradar 360. Hirscher gegen Neureuther Teil 2. Aber wir nähern uns der Sache natürlich ganz, ganz langsam und gewissenhaft an. Druck war das große Thema in der ersten Episode und Druck gerade bei einer Heimveranstaltung soll auch und wird auch noch das Thema ein kleines bisschen zumindest sein, wenn wir jetzt die Episode 2 aufmachen. Mit den Stimmtalenten von Birgit Unger und von Stefan Bergmann.
Und da sind wir schon wieder beim Thema Druck. 1982 hatte Weirater Marcel Hirscher permanent. Und 2011 bei der WM in Garmisch-Partenkirchen auch Maria Höfl-Riesch.
Ja, da habe ich schon sehr viel Druck verspürt, aber auch eigenen Erwartungsdruck, weil natürlich will man so eine Chance, ich meine, wann kriegt man schon eine WM daheim, die will man natürlich nutzen und ich hatte ja immer den Vorteil, dass ich alle Disziplinen gefahren bin, deswegen auch mehrere Chancen hatte und damit konnte ich das eigentlich ganz gut handeln. Mein Problem war nur, dass ich halt krank geworden bin damals. Ich habe mich gleich beim ersten Rennen, ich habe unten abgeschwungen im Ziel, da hatte ich dann Gott sei Dank wenigstens schon eine Bronzemedaille gewonnen, aber ich habe abgeschwungen im Ziel und habe gemerkt, ich habe eine fiese Erkältungen mit drin. Ich habe so einen Hustenanfall gehabt und so kam es dann leider auch. Mich hat es total zusammengehauen. Ich war 3 Tage im Bett gelegen, wollte dann trotzdem unbedingt die Kombination fahren, was im Nachhinein gesehen ein Fehler war. Hätte ich mich nochmal schonen sollen. Aber trotzdem habe ich tatsächlich dann in der Abfahrt auch nochmal eine Bronzemedaille gewinnen können, wo ich dann wieder halbwegs erholt war nach dieser fiesen Erkältung. Und somit, ich bin nicht Weltmeisterin geworden daheim, aber konnte 2 Bronzemedaillen gewinnen und unter diesen Umständen war das eigentlich für mich wie Gold. Nee, es ist ja schön auch. Natürlich ist der Druck ein bisschen auch was Negatives, weil man halt irgendwie so dieses Müssen in sich hat und was, wenn nicht. Aber es ist natürlich auch so, eine WM daheim löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus. Und ich hatte viele Fans vor Ort, der Fanclub, der mich angefeuert hat. Also natürlich ist es Druck, aber auch irgendwo ein schöner Druck. Und es war ein tolles Erlebnis und ich bin bis heute dankbar, dass ich das erleben durfte.
Die Maria ist als eine der Favoritinnen nach Garmisch gekommen. Der Felix im Slalom eigentlich auch. Ein Jahr vor der WM hat er den Slalom in Garmisch gewonnen. Vor der eigenen Haustür quasi. Auftritt Bernd Schmelzer, Kommentatoren-Urgestein der ARD.
Ich würde mal sagen, ich habe das Rennen, wenn mich nicht alles täuscht, damals sogar kommentiert am Gutiberg. Das ist auch eine extreme Drucksituation natürlich auch gewesen für ihn. Ja, Heim-WM, jeder hat gesagt, er kennt das, er kennt diesen Hang, er kennt das alles, jeden Grashalm, er ist dort groß geworden und so weiter und so fort. Dann war das Wetter schlecht, die Schneeverhältnisse waren nicht besonders. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ist es fürchterlich warm gewesen und das waren jetzt auch nicht unbedingt seine Verhältnisse. Also er ist sicherlich nicht als Favorit auf Gold an den Start gegangen, aber er hat natürlich schon, oder das haben die Leute auch zumindest erwartet, dass er mitfährt, dass er vorne mitfährt, dass er vielleicht eine Medaille holt. Und das war ein Druck, der, glaube ich, für jemanden, der 2003, 4, 5, sagen wir mal so, in dem Drehraum in den Weltcup richtig eingestiegen ist, fast so groß war, dass er da nur schwer damit klarkommen konnte.
Ein Mann, der beide Seiten kennt, ist Matthias Berthold. Da haben wir ihn wieder. Früher selbst ein Weltklasse-Slalomfahrer, dann Skiprofi auf der vor allem in den USA populären Tour und schließlich Chefcoach beim deutschen wie beim österreichischen Skiverband.
Ja, dass Heimweltmeisterschaften immer was Besonderes sind, das ist klar. Es entsteht auch zusätzlicher Druck. Das Schwierige, denke ich, ist einfach das, dass der Zeitaufwand für die Athleten groß ist bei einer Heim-WM. Man wird natürlich von allen Seiten, überall liest man ist Favorit, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt Favorit ist, aber man ist der Favorit aus heimischer Sicht immer. Und das erzeugt zusätzlichen Druck von außen. Und wenn man da nicht aufpasst, dann geht das in die Athleten selbst auch rein. Und das ist schwierig, weil das sind dann Erwartungen, Medaillen zu holen, sind Erwartungen, denen man oft nicht gerecht werden kann, weil es einfach von so vielen verschiedenen Dingen abhängt und vielen Dingen auch, die nicht in deinem eigenen Entscheidungsbereich liegen. Und das ist, glaube ich, oft die schwierige Sache. Ich habe das in Deutschland gesehen, habe natürlich noch viel Kontakt gehabt zu den Damen, weil ich ja davor deutscher Damen-Cheftrainer war, habe das bei der Maria erlebt, habe viel mit der Maria auch darüber geredet damals. Und das sind dann Dinge, auf die man sich wirklich noch einmal ganz speziell vorbereiten muss. Im Vorfeld, vor der Saison schon wirklich darüber reden muss mit den Athleten, okay, was kommt auf dich zu, was sind die Dinge, auf die es dann letztendlich drauf ankommt, damit es schon aktiviert ist im Kopf auch der Athleten. Und man hat einen gewissen Plan dann, wie man mit diesen Dingen auch umgehen wird, wann dann in dem Moment, wo dann die Situation wirklich da ist.
Der Felix wird im Riesenslalom 34. Im Slalom fliegt er raus. Marcel Hirscher verpasst die WM in Garmisch. Er hat sich bei einem Sturz in Hinterstoder das Kambein gebrochen. Nächste Chance auf einen WM-Titel, Schladming 2013.
Stopp, nicht so schnell. Pass auf.
Bitte.
Dienstagnachmittag, es ist der 5. Juli 2022. Der Producer sitzt auf der Pressetribüne von Court Number One in Wimbledon. Es spielen zwei Deutsche im Viertelfinale. Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer. Das Telefon läutet.
Die Chefredaktion?
Anonymer Anruf.
Nie rangehen.
Immer rangehen. Weil wer ist dran? Na?
Na. In echt?
Ganz in echt. Der Felix.
Grad dann.
Das Gute ist, der Felix ist ja selber ein Sportfan. Schaut sich das Match auch an. Man vertagt sich auf später.
Ja und?
Später ist ein bisschen vage. Der Producer wird unruhig, schickt dem Felix per Mail 4 Möglichkeiten, wie er sich bei ihm melden kann. Eine komplizierter als die andere.
Weil?
Naja, die Aufnahmequalität muss stimmen.
Aha.
Der Felix rührt sich nicht mehr am Dienstag, einen Tag später. Der Producer sitzt im Pressezentrum, das Telefon läutet wieder. Der Felix.
Na geht doch.
Sollte man glauben. Der Producer ruft den Felix via Skype zurück. Die Verbindung bricht nach weniger als einer Minute ab. Zweimal.
Angstschweiß pur. Ganz ehrlich, ich kann's riechen.
Letzter Ausweg, Anruf per Handy. Das Ganze auf Lautsprecher stellen, mit einem Handy von einem Kollegen das Gespräch aufzeichnen.
Könnte besser sein vom Setup her.
Der Producer setzt sich in einem Kammerl auf den Boden, nimmt wie beschrieben auf. Dauernd kommen Leute raus und rein. Aber was soll ich dir sagen?
Ja, was?
Der Producer verlässt das Kammerl schockverliebt. Weil der Felix ist einfach großartig. Witzig, entspannt und hat auf alle Fragen eine Antwort.
Ganz ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet. Also, Herr Neureuther, wie war das damals in Garmisch 2011?
Ohne diese Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch hätte ich niemals das in Schladming überstanden. Never ever. Weil ich habe in Garmisch so viel falsch gemacht und der Druck, der war natürlich massiv. Ich habe das Jahr davor das Weltcuprennen in Garmisch gewonnen. Und dann ist jeder mit dieser Erwartungshaltung reingegangen, dass ich da bei der Weltmeisterschaft automatisch auch eine Medaille gewinne, ganz klar. Und ich habe versucht, alles zu 100% perfekt zu machen. Habe mich abgeschottet, niemanden gesehen, mich probiert auf das Rennen zu fokussieren, schon Wochen vorher vorzubereiten und so weiter. Und dann bin ich festgegangen beim Rennen selber. Und ich bin halt eher ein Typ, der ich funktioniere, wenn ich Dinge genieße. wenn ich mit Freude an die Sache rangehe. Und ich habe bei diesem Rennen in Garmisch habe ich keine Freude am Skifahren gehabt und an der Situation. Und deswegen bin ich Schladming komplett anders angegangen. Ich bin nicht zur Mannschaft ins Quartier, sondern hab in einem Bauernhof gewohnt, in so einem kleinen Apartment, Mutterseelen alleine mit dem Lütz Stefan damals, mein Mannschaftskollege, der hat gesagt, er kommt mit mir mit. In der Früh um 6 Uhr hat uns der Hahn geweckt. Wir haben auf Nacht einen Schnapsel gekriegt von der Bäuerin nach dem Abendessen. Und es war herrlich und ich wollte eigentlich nicht in dieses Fahrwasser dieser Funktionäre reingeraten im Hotel, weil die Vorleistungen von Marcel und von mir, es war alles darauf aufgebaut, dass es ein Duell wird zwischen Hirscher und Neureuther.
Okay, das war mir jetzt ein kleines bisschen zu wenig dramatisch noch. Ich muss die Situation nochmal schildern. Ich sitze dort wirklich in Wimbledon, ich habe Felix Neureuther einen Monat, glaube ich, davor, vielleicht war es auch ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, eine Mail geschrieben und habe ihm erklärt, was wir machen und habe ihn gefragt per Mail, ob es denn möglich wäre, dass wir kurz miteinander telefonieren und er möge mir doch vielleicht zurückschreiben per Mail, wann es ihm passen würde, wenn ja. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Ich habe schon aufgegeben gehabt und sitze dann dort eben bei diesem deutschen Viertelfinale, Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer. Auf einmal läutet das Telefon und er ist halt einfach so unfassbar nett. Ich hatte mit ihm ja davor schon mal ganz kurz gesprochen, aber ich glaube, er konnte sich nicht dran erinnern. Ja, und dann wirklich dieses Komplett-Debakel. Am nächsten Tag ruft er wieder an, sagt, so, jetzt bin ich ready. War er gerade unterwegs mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Jetzt bin ich ready, machen wir's. Und unfassbar, ich habe es viermal probiert bei Skype. Er ist mir viermal nach einer Minute rausgeflogen. Das hatte ich schon ab und zu mal, war anders, aber das ist gerade passiert, wenn ich mit Felix Neureuther telefoniere. Ein absolutes Komplett-Debakel. Aber dann machen wir es halt ein fünftes Mal. Und ich feiere Felix Neureuther seitdem noch mehr, als ich ihn ohnehin gefeiert habe, weil er immer dann machen wir es halt nochmal. Und es war so großartig, es war so fantastisch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Weiter im Text.
Kapitel 3: Stammbäume.
Gut, der Felix ist also an Bord. Trotzdem ein kleiner biografischer Exkurs gefällig?
Na immer. Marc Girardelli hat es schon angedeutet. Der Felix, geboren am 26. März 1984, ist erblich positiv belastet in den Skiweltcup gekommen. Die Mama, die Rosi Mittermeier, hat 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck die Abfahrt und den Slalom gewonnen, im Riesenslalom Bronze geholt, am Ende der Saison auch noch den Gesamtweltcup und dann aufgehört. Einfach so.
Was soll danach auch noch kommen? Die SZ hat am 16. Februar 1976 Folgendes beobachtet. Viermal musste der Fahrzeugkonvoi der Heimkehrer unterwegs stoppen, weil Bürger die Goldrosi zu feiern begehrten. In Bernau, in Grassau, in Marquardtstein und in Unterwössern waren Fahnenabordnungen und Musikkapellen angetreten, gratulierten Schulkinder mit Gedichten, überreichten Bürgermeister Blumen und Medaillen, brachen Zuschauer in Rosi, Rosi Rufe aus. Gebirgsschützen schossen dazu Salut.
Na boom. Der Papa, der Christian Neureuther, hat im Skiweltcup 6 Slaloms gewonnen, zu einer Zeit, als neben Ingmar Stenmark eigentlich kein anderer einen Slalom gewonnen hat. 1979 auch in Kitzbühel. Und der Christian hatte sogar ins Streiflicht der SZ geschafft.
Das hat auch Christian Neureuther bewiesen, der vor 2 Jahren, obschon 1976 Olympia-Fünfter im Slalom, eine Art Gnadengesuch hatte einreichen müssen, um fürderhin als alter Knabe überhaupt noch starten zu dürfen. Jetzt hat er in Kitzbühel das schiere Wunder fertiggebracht, das Skidenkmal Stenmark zu erschüttern. Der schweigsame, kühle Schwede, der nach Siegen nie eine Miene verzieht, bekam am Ziel von Millionen Fernsehzuschauern einen veritablen Wutanfall. Auch der Serien-Weltcupsieger ist eben kein Computer, sondern ein leibhaftiger Mensch.
Auch eine schöne Geschichte. Dort, in Kitzbühel am Ganslern, hat der Felix 2010 seinen ersten Weltcupsieg überhaupt gefeiert.
Unvergessen, vor allem, weil natürlich Hanning kann rennen, da sind viele Deutsche da. Und wenn dann der Felix, und das war er ja des Öfteren, nach dem ersten Durchgang schon weit vorne, und wenn der dann noch gewinnt, also das muss ich wirklich sagen, das war eines meiner Highlights in meiner moderativen Karriere bisher, dass der da Kitzbühel gewonnen hat und dieses schöne Schauspiel, der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, man das berührt schon.
Aber schon interessant, nach außen hin hat sich der Christian Neureuther nie so präsent gezeigt wie sein Counterpart Ferdinand Hirscher.
Der Christian Neureuther war immer involviert in die Karriere, er war halt nicht präsent. Das ist ein Unterschied gewesen, das kann man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich meine, der Christian Neureuther ist ein Mensch der Öffentlichkeit, und wenn der bei jedem Rennen aufgetaucht wäre, der Felix hat eh schon genug Druck gehabt mit dem Namen Neureuther. Den Hirscher kannte niemand. Der war Skilehrer. Und dann ist er plötzlich mit seinem Sohn Weltklasse geworden. Den Christian Neureuther und die Rosi Mittermeier kannte in Deutschland jeder. Und das sind ganz verschiedene Positionen. Deshalb ist es auch gut so, wie es ist. Aber der Christian hat sicher seinen Sohn nie alleingelassen, sondern er war immer der Erste, der ihn an der Hand gehabt hat.
Das ist Wolfgang Mayer, langjähriger Direktor Alpin im Deutschen Skiverband, der die Familie Neureuther kennt wie wenige andere. Matthias Berthold zum selben Thema.
Ich habe den Christian eigentlich bei Trainings und bei Rennen gar nicht wahrgenommen. Der war nicht da.
Ganz genau weiß das natürlich nur einer.
Schon, aber der Papa hat immer probiert, im Hintergrund Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Das hat er schon gemacht. Er ist jetzt nicht oft am Hang gestanden und hat mich korrigiert und materialtechnisch und so weiter. Wenn es wirklich gebrannt hat, dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er mal mit dazukommen kann oder wenn ich mal in Garmisch trainiert habe zu Hause. Das hat man gefreut, wenn er zuschauen kann beim Training. Aber sonst war er eigentlich nie dabei, muss ich sagen.
Der Felix steigt schon 2003 in den Skiweltcup ein. Sein großes Vorbild ist ein Italiener, wie er der Süddeutschen Zeitung viele Jahre später anhand eines alten Fotos erzählt. Wir stellen uns kurz vor, dass der Felix selbst erzählt. Bitte.
Das ist der Alberto. Alberto Tomba, mein Held. Ein unglaublicher Moment. 1996 beim Kinderskirennen in Garmisch. Er war Schirmherr und der Sieger durfte ihm die Hand schütteln. Eine Wahnsinnsmotivation. Ich habe tatsächlich gewonnen. Tomba war mein Idol. Wegen ihm wollte ich Skirennläufer werden. Hat vielleicht auch mit einer Geschichte zu tun, die meine Mutter immer erzählt hat. Dass sie 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary als Zuschauerin dabei war. Nach dem Slalom trägt sie mich auf dem Arm, Tomba kommt zufällig vorbei und nimmt ihr den kleinen Sohn ab. Und er fährt mich auf Skiern zum Auto. Eine große Geste. Das muss man sich vorstellen, diese Nahbarkeit eines Superstars. Das gibt es heute nicht mehr. Er fuhr natürlich immer ohne Helm, deshalb bin ich auch ohne Helm gefahren, am Anfang zumindest. Wir haben immer noch Kontakt. Was er heute macht? Alberto Tomba sein.
Ich habe versucht, früher als Kind so zu fahren wie er. Das war mein Ding. Ich habe auch probiert, Marc Girardelli zu kopieren oder Kalle Pallander. Sami Otila damals im Riesenslalom habe ich Wahnsinn gefunden, wie der gefahren ist. Freddy Nüberg, Michael von Grünigen. Das war so. Man hat es halt als Kind gespielt. So, heute bin ich Alberto Tomba. Dann habe ich probiert, so zu fahren wie er. Als nächstes von Grünigen probiert, so zu fahren wie er. So war das eigentlich. Ich habe nur nicht probiert, so zu fahren wie Thomas Sikora. aber Tomba habe ich schon probiert zu imitieren. Oder auch Armin Bittner. Also, und das waren so meine Heroes. Aber sonst habe ich nicht probiert, ihn zu imitieren, um Gottes Willen.
Die gute Nachricht, Felix Neureuther ist auch immer noch Felix Neureuther und hat bis zu Beginn der Skiweltmeisterschaft 2013 zwar noch keine Einzelmedaillen, aber schon 4 Weltcupsiege gesammelt. Eben in Kitzbühel, dann zu Hause in Garmisch, dann fast zu Hause beim City-Event in München und wenige Tage vor der WM in Wengen. Felix ist bereit für Gold.
Nicht nur er. Marcel Hirscher, geboren am 2. März 1989, bringt keinen vergleichbaren sportlichen Stammbaum mit wie sein Konkurrent aus Bayern. Die Mama Silvia kommt aus den Niederlanden, Papa Ferdinand ist Salzburger und arbeitet auch als Skilehrer. Er wird eine ganz aktive Rolle in der Karriere von Marcel spielen. Kaum ein Rennen, in dem der Ferdl nicht mit an der Strecke gestanden hat.
Dürfen wir Ferdl sagen?
Nein, Entschuldigung. Was hat Ferdinand Hirscher also mit eingebracht? Thomas Sikora, zweimaliger Sieger im Slalom-Weltcup, hat da ein paar Beobachtungen gemacht.
Also der Vater ist ein Sportler durch und durch und auch ein Wettkämpfer durch und durch, so wie ich ihn kenne. Und ich glaube aber trotzdem, dass er dem Marcel, er ist ja Skilehrer, staatlicher Skilehrer oder Skischule, dass er dem Marcel einmal technisch eine Grundausbildung gegeben hat, die richtig gut ist. Ich kann mich erinnern, er hat den ersten Weltcup gewonnen und dann hat er die Frage bekommen von einem Fernsehreporter, ist der Marcel schon perfekt? Und sagt er, na, der Stockensatz passt nicht genau. Und da sieht man diese Akribie, die sein Vater gehabt hat. Ja. Und der Papa hat eine unglaublich große Rolle gespielt für seinen Erfolg und auch nach seiner Karriere spielt er noch eine große Rolle für Marcel. Das ist ein richtig gutes Team.
Auf einem Gebiet hat Ferdinand Hirscher eine besondere Meisterschaft gehabt.
Ja, beim Ferdl. Also es hat selten ein Team gegeben, das so eingespielt war wie der alte und der junge Hirscher, weil der alte natürlich ein unheimliches Händchen hatte fürs Material. Was ich gehört habe von Atomic, hat er wirklich aus Hunderten von Skiern genau die 5 rausgeklaubt, die mit Abstand die besten waren. Und da hat er wirklich eine Intuition gehabt, eine Ahnung, eine Nase für seinen Sohn, der halt wahrscheinlich andere Materialien brauchte, wie Leute, die schwerer waren. Der Hirscher war ja verhältnismäßig leicht als Rennläufer und hat dadurch eigentlich auch ein bisschen ein anderes Material in Anspruch genommen, wie jetzt ein Neureuther, der sicherlich ein paar Kilo mehr hatte.
Tatsache für mich war, dass natürlich der Marcel sehr breit aufgestellt war. Weil er hat allein schon für sich 2 Skiservice-Leute, einen Schuhservice gehabt und der Felix hat einen Servicemann gehabt. Aber das ist oft gar nicht so entscheidend gewesen, wie viel Quantität man hatte, sondern das, was beim Hirscher so erstaunlich war, ist, welche Qualität er aus den Skien herausgeholt hat und wie professionell seine Crew mit ihm gearbeitet hat. Immer das Beste für den Marcel zu machen, egal wann und wo er gefahren ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dass man natürlich so einen Sportler mit viel Material versorgen muss, hat ja auch bedingt, dass er Slalom, Riesenslalom, Superkombination und auch zum Teil den Super-G gefahren ist. Und das braucht natürlich auch, wenn du dann absolute Weltspitze bist, dass du eine entsprechende Anzahl an Skiern parat hast. Ja. Ich meine, der Felix hat jetzt vielleicht keine 60 Paar Skier, aber der hat auch schon auch einiges im Petto gehabt.
Na, nicht mal ansatzweise. Das konnte auch niemand so machen wie der Marcel. Also unmöglich. Das war seine große Gabe, die er gehabt hat, neben der mentalen Stärke und auch der körperlichen Stärke, die er hatte. Das war dieses Material so auszureizen und sich auch so schnell auf unterschiedliches Material einzustellen, das kann kein anderer. Viele haben es probiert, viele sind daran gescheitert, scheitern immer noch daran, weil sie versuchen, ihm nachzuahmen, aber das kann dieses Pensum, das ein Marcel Hirscher gefahren hat, das kann kein anderer fahren. Unmöglich. Und das war bei mir nicht mal ansatzweise so extrem ausgeprägt. Also ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich eher einer, der jetzt nicht so, der schon sehr sensibel war, was das Material betrifft hat. Also extrem sensibel, was eigentlich eher auch ein Nachteil für mich war, weil es immer hundertprozentig passen musste, dass es funktioniert. Aber wenn ich mal was gefunden habe am Material, dann habe ich probiert, dieses Ding so lang wie es geht zu fahren, egal bei welchen Bedingungen, und mich eher auf Skifahren zu konzentrieren, wie permanent am Material rumzutüfteln.
Und wie war das für Sie als Cheftrainer, Herr Berthold?
Die Beziehung war eigentlich recht gut. Der Ferdl hat sich um die Dinge gekümmert, die er sich kümmern hat sollen. Er hat in diesen Materialabstimmungssachen für Marcel unglaublich viel geleistet. Wir waren bei extrem vielen Rennen froh, dass der Ferdl dabei war, weil er einfach ja, nach dem ersten Durchgang, wenn es nicht so gelaufen ist, noch eine Idee gehabt hat, was man verändern könnte. Ich weiß, einmal in Schladming, ich glaube, das war beim Weltcup-Finale, ist da der Schuh gebrochen von Marcel. Wenn da der Ferdl nicht da gewesen wäre, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen. Also der Ferdl war schon ein sehr, sehr wichtiger Mann im System für den Marcel. Und der Marcel hat es auch sehr geschätzt, obwohl die beiden nicht oft der gleichen Meinung waren. Also die haben da schon miteinander sehr viel diskutiert. Und es waren aber fruchtbare Diskussionen, die der Erfolg auch zeigt natürlich.
Marcel Hirscher gewinnt 2007 bei der Juniorenweltmeisterschaft in Zauchensee die Goldmedaille. Das verschafft ihm einen Startplatz beim Weltcup-Finale ein paar Wochen später in Lenzerheide. Den ersten Weltcup-Sieg gibt es 2009 im Riesenslalom von Val d'Isère. Bis zu Beginn der WM in Schladming 2013 kommen noch 16 weitere dazu.
Und wie hat man den Marcel eigentlich im befreundeten Ausland wahrgenommen?
In gewisser Weise als Ausnahmesportler, in gewisser Weise als sehr cooler Ausnahmesportler, glaube ich, so ein bisschen unnahbar, von einer gewissen Aura der Unnahbarkeit umgeben, der extrem auf das fokussiert war, ich glaube immer noch ist, auf das, was er gerade macht, als mega, mega Perfektionist, als Tüftler natürlich. Und wie gesagt, so ein bisschen geheimnisvoll, ja, aber so hundertprozentig hinter das Geheimnis, welchen Ski er nimmt, welchen Schuh, welche Abstimmung und so weiter und wie der am Material getüftelt wurde, ist man ja so ganz hundertprozentig nie gekommen. Das ist ja etwas, was er so mitgenommen hat, ja, und was er ja immer noch bis ins letzte Detail betreibt, jetzt bei seinem neuen Ski und bei seiner zweiten Karriere. Also das ist, glaube ich, so das, was Hirscher ja umgeben hat, so ein bisschen, also wie gesagt, so fast so unnahbar gemacht hat. Und also er ist jetzt nicht der große, der volksnahe Typ, ja, der durch das Bad in der Menge genießt, der stundenlang Autogramme schreibt, der permanent bei irgendwelchen Veranstaltungen sich zeigt, ob der auf der einen oder auf der anderen Gala. Nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, die ich als außergewöhnlich bezeichnen würde.
Zwei herausragende Skifahrer, trainieren auch öfter miteinander, verstehen sich gut. Geht das überhaupt, Rivalität und Freundschaft?
Also ich glaube, ich würde mal sagen, es war eine freundschaftliche Rivalität. Und die zwei haben sich ja sehr gepusht gegenseitig. Auf der einen Seite haben aber immer auf der anderen Seite das Fairplay ja hochleben lassen und damit auch ja kokettiert, fast gespielt so ein bisschen. Und von daher glaube ich, dass es eine Freundschaft natürlich abseits dieser beiden Slalom-Durchgänge war, mit der man sich in gewisser Weise die Rivalität ja nicht ganz so hoch gehängt hat.
Oliver Polzer kommentiert auf der anderen Seite der deutsch-österreichischen Grenze für den ORF.
Für uns war irgendwie immer, wie soll ich sagen, Hirscher war jetzt nicht introvertiert, aber weniger zugänglich, akribischer, weniger launig als jetzt zum Beispiel Felix Neureuther, der immer für einen Gag gut war, den man eigentlich auch immer von der Seite anreden hat können, der irgendwie lockerer gegolten hat oder auch gewirkt hat. Und von dem her dann, auch wenn sie immer behauptet haben, sie sind Freunde, doch zwei für mich völlig unterschiedliche Charaktere, die auch unterschiedliche Zugänge hatten zu dem ganzen Thema. Und dass beide auf ihre Art so erfolgreich waren, war irgendwie auch schön zu sehen.
Wie war das früher, als alles vielleicht nicht besser, aber mindestens anders war?
Also der erste, an dem man sich orientiert hat, war ganz klar Ingemar Stenmark in der Jugend von meiner Karriere. Und den habe ich dann auch bis Ende 80er Jahre habe ich den immer wieder neben mir gesehen, weil es halt der Beste von allen war in den technischen Disziplinen. Und der war wirklich auf einem Niveau, das wirklich nur mit dem Marcel Hirscher zu vergleichen ist. Über so viele Jahre, so regelmäßig, das hat nicht einmal der Tomba hingekriegt. Und dann kam Zurbriggen natürlich für den Gesamtweltcup. Das war definitiv mein stärkster Konkurrent für die großen Kugeln. Und am Schluss war dann noch Tomba und Amott, so als Abschluss meiner Karriere, die Störenfriede, würde ich jetzt einmal sagen. Aber ich denke, über so eine lange Karriere, wie ich habe,
hatte, ist es eigentlich auch schon schön zurückzudenken, dass man so große Namen neben sich hatte und die auch schlagen konnte. Und ich denke gerne an die Zeit zurück.
Zur Briten Tombas Dänemark Aumod haben Marc Girardelli gepusht. Bei Maria Höfl-Riesch war da vor allem eine Frau verantwortlich, Linse Won.
Naja, es hat mich natürlich zeitweise schon wahnsinnig gewurmt, dass ich nicht an sie drankam. Und sie hat natürlich in der Zeit, wo ich eben diese 2 Jahre hintereinander verletzt habe, hat sie eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht, weil bevor ich mich verletzt habe, war ich eigentlich immer eher vor ihr. Mhm. Und dann genau in diesen 2 Jahren ist die durchgestartet. Ja. Und ich musste dann erstmal nach meinen Verletzungen wieder zurückkommen und erstmal wieder reinfinden. Und sie hat Rennen gewonnen, eins nach dem anderen. Und dann bin ich halt immer näher drangekommen, war dann über Jahre halt immer Zweite hinter ihr im Gesamtweltcup. Und eben in diesem Jahr dann, 2011, war das Glück auch irgendwo am Schluss, muss man sagen, bei 3 Punkten Unterschied am Ende, bei über 1700 Punkten ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber ich habe es mir, glaube ich, wirklich hart erkämpft, auch die Jahre vorher oft genug knapp geschlagen. Und also da fühle ich mich nicht schlecht damit zu sagen, das habe ich mir dann auch verdient gehabt.
Beim Felix haben wir in späteren Jahren eine Ahnung. Und ganz früh?
Das war damals Tobias Moosbrugger, da war ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt. Der ist da aus Ehrwald hinten gekommen und der Kerl ist richtig gut Ski gefahren. Und immer wenn Tobias Moosbrugger am Start war, dann habe ich gewusst, alles klar, jetzt muss ich funktionieren.
Familienmensch Felix Neureuther, gerade haben wir es gehört, sein kleinstes Kind im Hintergrund. Damit haben wir unser Gespräch dann auch beendet. Aber in der Familie Neureuther gab es, jeder, der sich ein kleines bisschen für Sport interessiert, wird es mitbekommen, haben ja leider zu Beginn des Jahres einen großen Verlust. Rosi Mittermeier, die Mama von Felix Neureuther, wir haben es ja auch in diesem Segment ausführlich gehört. Die Goldrosi von 1976 ist leider verstorben. Während des Rennens in Garmisch war es, wo der Felix den ersten Durchgang noch kommentiert hat mit Bernd Schmelzer. Und zum zweiten Durchgang war er dann nicht mehr da, konnte man sich erst am Tag darauf einen Reim drauf machen. Die große Rosi Mittermeier. Ja, für heute soll es das gewesen sein. In der dritten und letzten Folge von Showdown Hirscher vs. Neureuther und der Slalom bei der Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming, da gehen wir dann wirklich ans Eingemachte und das heißt ins Rennen rein.
Rivalen 2.0 ist eine Produktion von Sportradio 360 und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Sportradio 360 zum Download, Abspielen etc. weiterverbreitet werden.